Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und in dem heutigen Video schauen wir auf ein brisantes Thema, nämlich Kryptobetrug. Wie erkenne ich Scam-Plattformen? Und wir werden in diesem Zuge auch den aktuellen Fall rund um Cake DeFi analysieren. Ich freue mich sehr, dass sich hierfür heute eine besondere Person eingeschaltet hat. Viele werden ihn kennen, Markus Miller, Krypto-Experte, Unternehmer, Buchautor. Hallo Herr Miller, vielen Dank, dass Sie heute auf unserem Kanal zu Gast sind.
Hallo Herr Petzelberger, ja sehr, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Cake DeFi, wir starten direkt und gehen direkt ins Eingemachte. Wir blenden hier mal ganz kurz von der BaFin die Mitteilung ein. Der ganze Fall Cake DeFi ist in den letzten Tagen und Wochen viel durch die Medien gegangen und diese Mitteilung war der Auslöser. Die deutsche Aufsicht ermittelt gegen Cake DeFi. Jetzt haben wir ja unsere Zuschauer, die hauptsächlich so ein bisschen aus der Aktienanleihe-Richtung kommen. Darum, Herr Miller, bevor wir auch nochmal auf diese Mitteilung eingehen und ich Sie um Ihre Einschätzung bitte, können Sie zu Beginn überhaupt mal erklären, was ist das für eine Plattform, was für Dienstleistungen werden dort angeboten?
Ja, also es gibt natürlich unzählige Plattformen im Internet für die unterschiedlichsten Investmentsysteme. Das betrifft sowohl natürlich Aktienbereich, das betrifft dann den Trading-Bereich oder den Arbitrage-Bereich. Dann gibt es enorm viele, die sich eben fokussieren auf das Thema Futures, binäre Optionen. Da kann man fast so mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, bitte ganz, ganz vorsichtig in diesem Segment sein. Dann auch Kryptowährungen. Es gibt ganz seriöse Plattformen. Es gibt sehr viele Scams. Es gibt auch so Multilevel-Marketing-Systeme, die dann immer zu hinterfragen sind. Und es gibt auch grundlegend solide Anbieter, die eigentlich eine solide Dienstleistung offerieren, denen aber eben die Lizenzen fehlen. Und diese Thematik der Regulierung, das hatten jetzt natürlich die Kryptowährungen in den letzten Jahren immer stärker betroffen. Wobei ich das Wort betroffen gar nicht so gerne in den Mund nehme, sondern ich werte das als positiv, weil es ja eben zeigt, dass Kryptowährungen auch in der konventionellen klassischen Finanzwirtschaft immer stärker ankommen und nicht nur direkte Investments in Kryptowährungen Sinn machen und attraktiv sind, sondern eben auch die Nutzung sogenannter dezentralisierter Finanzsysteme. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir bei konventionellen Banken in Deutschland in einigen Jahren derartige DeFi-Dienstleistungen, also dezentrale Finanzdienstleistungen, sehen werden. Die Sparkassen planen beispielsweise, in den Handel mit Kryptowährungen einzusteigen. Und es gibt auch bereits erste Banken in Deutschland, die eben DeFi-Dienstleistungen anbieten, die aber selbstverständlich entsprechende Zulassungen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen haben. Und beim Thema Cake DeFi ist das jetzt eben der Knackpunkt. Sie haben ja vorher das Wort Betrug in den Mund genommen. Ich würde jetzt bei Cake DeFi auf keinen Fall von einem Betrug in dem Sinne sprechen, dass es ein Exit-Scam sein könnte oder dass da die Anleger sofort ihr Geld verlieren. Das ist nicht der Fall. Ich bewerte Cake DeFi, die DeFi-Dienstleistungen, die die anbieten, als grundlegend solide und die sind ja auch in der Blockchain absolut nachvollziehbar. Also Cake DeFi ist eine Plattform, bei der man eben Kryptowährungen nicht nur kaufen kann, sondern auch hinterlegen kann für dieses Segment der dezentralisierten Finanzdienstleistungen. Man kann hier sogenanntes Staking betreiben, man kann eben auch Liquidity Mining betreiben oder man kann Lending betreiben. Das sind jetzt so mal die grundlegenden Bereiche, die Cake DeFi offeriert und ich habe da auch mal ein paar Zahlen eben mitgebracht. Also Staking bedeutet eben, ich würde es mal ganz, ganz kurz erläutern. Es gibt in der Welt der Kryptowährungen zwei grundlegend wichtige Konsensus-Algorithmen, die eben in den Programmcodes der jeweiligen Kryptowährungen festgelegt sind. Da gibt es einmal den Proof of Work, das ist ein Arbeitsnachweis. Also der Bitcoin beispielsweise als bekannteste Kryptowährung wird eben geschöpft durch diesen Proof of Work, durch das sogenannte Mining. Also man kann beim Bitcoin eben Mining betreiben. Es gibt dann andere Kryptowährungen, wie beispielsweise Ethereum, die zweitwichtigste Kryptowährung, die ihren Konsensus-Algorithmus mittlerweile gewechselt hat, auf das sogenannte Staking. Das ist eben ein Anteilsnachweis. Also mit der Zurverfügungstellung von Kryptowährungen schafft man hier eben Nodes, man unterstützt das Netzwerk und dafür bekommt man Rewards. Das ist jetzt im übertragenen Sinne vergleichbar wie ich gebe meiner Bank Geld auf ein Sparbuch, auf ein Festgeld, auf eine Termineinlage und bekomme dafür einen Zins. Also das ist das neue Zinssystem der dezentralisierten Finanzanwendungen. Das ist Staking. Und beim Bereich Staking gibt es eben bei Cake DeFi, ich habe hier die Dezemberzahlen mal analysiert, ungefähr Rewards, also Jahresrenditen von 32%. Und wenn man jetzt natürlich eine Zahl hört von 32% Jahresrendite und viele Anleger sich eben Sorgen machen auf ihrem Girokonto oder bei der Bank, ab wann muss ich denn jetzt schon Strafzinsen zahlen, dann sieht man ja hier automatisch schon, there's no free lunch. Also da muss ja irgendwo auch ein gewisses Risiko dabei sein. Dann der zweite Bereich ist eben das Thematik Lending. Also man kann Kryptowährungen auch verleihen und bekommt hier eben auch einen Reward. Das ist ein ganz normales Geschäft auch im Bereich der Kryptowährungen. Ich bin auch überzeugt, das werden auch Banken in Zukunft verstärkt machen. Und hier liegen die Jahresrenditen deutlich geringer im Bereich von 6%. Nur wenn man jetzt mal die risikolosen Zinssätze sieht oder die Zinssätze für Tagesgelder, was man bei normalen Banken bekommt, dann liegt man da ja irgendwo im 0-Komma-Bereich oder sogar im Negativbereich. Also da sind 6% auch schon relativ viel. Und dann gibt's eben noch das Thema Liquidity Mining. Dort stellt man eben Kryptowährungen zur Verfügung für Handelspaare, investiert dann in eine eigene Kryptowährung, in einen Token, basierend auf der Blockchain von Ethereum. Ich weiß, das ist jetzt sehr viel und sehr abstrakt. Ich will es nur mal ganz, ganz grob zusammenfassen. Und dafür, für diese Zurverfügungstellung von eben von Netzwerkstabilität, bekommt man auch einen Reward. Und dieser Reward lag eben im Dezember 2021 bei Cake DeFi für das Handelsbar Bitcoin DFI. Das ist jetzt dieser Token auf Ethereum-Basis bei 80% PA. Also das sind natürlich hochattraktive Erträge und das ist auch nicht per se irgendwie unseriös, sondern diese Erträge werden auch realisiert. Jetzt kommt aber eben die Thematik, ja, Was braucht man dafür für Zulassungen?
Ja, die BaFin spricht ja ganz konkret diesen Punkt an, Erlaubniszulassung. Und da jetzt natürlich nochmal die Nachfrage an Sie. Die BaFin ja sagt nicht, dass es jetzt hier irgendwie sie ermittelt, ob das ein Schneeballsystem ist, sondern eben dieser konkrete Punkt Erlaubniszulassung. Aber meine Frage, ist das nicht bereits ein Anzeichen für eine unseriöse Plattform, wenn man eben dieses Thema Zulassung hier nicht unter Kontrolle hat oder sich nicht richtig darum kümmert? Wie schätzen Sie diesen ganzen Fall ein?
Ja. Also es ist natürlich kein positives Signal, das ist ja auch vollkommen klar. Und eine Ermittlung ist aber auch kein Urteil oder kein Beschluss. Also ermitteln, wenn ich Sie anzeige und irgendeinen Vorwurf gegen Sie vorbringe, dann wird die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eröffnen und wird es halt relativ schnell einstellen, weil es ins Blaue hinein bezogen ist. Grundlegend muss man bei der BaFin sagen, die machen natürlich Vorermittlungen. Und bevor so eine Warnmeldung als Verbrauchermeldung oder als Verbraucherwarnung im Bereich unerlaubte Geschäfte bei der BaFin veröffentlicht wird, weil die hat ja eine enorme Reichweite, viele Portale haben die übernommen, das Handelsblatt hat gleich einen riesen Artikel dazu gemacht. Das geht ja auch auf das Image, die Reputation des jeweiligen Unternehmens, machen die schon eine sehr, sehr sorgfältige Vorprüfung. Und deswegen ist es natürlich schon als sehr negativ zu bewerten und zumindest als klares Warnsignal auch für Investoren. Das muss man schon klar dazu sagen. Und ich beobachte jetzt eben zwei Dinge, wo man sich das Ganze auch immer ein bisschen schönredet. Das beobachte ich bei einigen Cake DeFi-Investoren, die sagen entweder erstens, ja, wo war denn die BaFin im Fall Wirecard? Ja, es steht ja außer Frage, die BaFin hat sich jetzt bei Wirecard nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber das gilt für viele andere auch, für mich selbst übrigens auch. Ich war immer sehr positiv gestimmt für Wirecard. Also man kann jetzt nicht sagen, nur weil sie dort eben jetzt Probleme hatten in der Prüfung oder in der Aufdeckung des Skandales, ist jetzt die BaFin ein zahnloser Tiger. Die BaFin hat ja auch einen Wechsel gehabt in der Chefposition und aus meiner Sicht geht die BaFin momentan sehr, sehr gut vor und macht es auch ganz, ganz hervorragend. Der andere Punkt, der dann immer vorgebracht wird, ja, die BaFin hat ja auch schon von anderen großen Krypto-Plattformen wie beispielsweise Binance gewarnt. Ja, das ist ja auch kein Argument. Nur weil sie vor jemand anders warnt, der groß ist, kann ich ja nicht sagen, wenn sie jetzt von mir warnt, ist das positiv, weil dann bin ich anscheinend so groß, dass man vor mir schon warnen muss. Also das ist eben auch was ganz, ganz Negatives. Und meine persönliche Einschätzung ist eben die, das, was Cake DeFi anbietet, ist in Deutschland klar zulassungspflichtig nach den geänderten Gesetzen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Kryptoanbieter, die beispielsweise Kryptowährungen verwahren, die brauchen eine Kryptoverwahrlizenz, wenn man Zahlungsverkehr betreibt, also dass man hier Coins oder Token oder Gelder einzahlen kann, braucht man eine Zahlungsverkehrslizenz. Und wenn man Mittel entgegennimmt, also Geldmittel, braucht man eine Lizenz nach dem Kreditwesengesetz. Und das ist ja auch gerade der Aspekt, den die BaFin untersucht. Jetzt kommt natürlich das Argument, dass man sagt, ja Moment mal, das Unternehmen, das hinter Cake DeFi steht, ist ja domiziliert, also hat seinen Unternehmenssitz in Singapur. Was soll denn das? Ist die BaFin hier zuständig überhaupt? Und hier muss man auch ganz klar sagen, ja selbstverständlich, weil sobald ich deutschsprachige Anleger anspreche, durch Werbung, durch eine deutschsprachige Internetseite, durch YouTube-Videos, die in deutscher Sprache sind, dann mache ich in Deutschland einen Vertrieb. Und wenn ich in Deutschland einen Vertrieb mache für eine derartige Dienstleistung und habe keine Zulassung dafür, ja, dann ist selbstverständlich die BaFin dafür zuständig und hat auch das Recht, hier eben entsprechend einzuschreiten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Bei der Plattform, bei der Kryptobörse Binance war das übrigens so. Binance hat seit den Warnungen der BaFin beziehungsweise seit den Ermittlungen der BaFin seine deutschsprachige Internetseiten herausgenommen. Also die deutschsprachigen Webseiten sind nicht mehr da, das gibt's jetzt nur noch in Englisch und Binance spricht eben den deutschsprachigen Markt nicht mehr aktiv an. Es kann dann auch weitergehen, dass zum Beispiel Unternehmen geblockt werden in einem bestimmten Land, also die Internetseiten, dass man gar nicht mehr Zugriff hat. Das übergehen aber viele Anleger natürlich auch wieder relativ einfach über ein VPN-Netzwerk, in dem dann eben die Provider-Adresse des Ziellandes nicht transparent ist und man kann das trotzdem machen. Oder die BaFin hat eben auch die Möglichkeit, den Geschäftsbetrieb klar zu untersagen. Und für Anleger kann das natürlich schon gravierende Auswirkungen haben. Ebenso muss man aber fairerweise natürlich auch sagen, Cake DeFi, das Unternehmen, hat jetzt natürlich das Recht, in dieses Ermittlungsverfahren auch aktiv einzugreifen, was nach meinem Kenntnisstand eben Cake DeFi auch macht. Die hat eine Anwaltskanzlei aus Deutschland beauftragt, die hochspezialisiert ist für Kryptorecht und die sind jetzt eben auf die BaFin zugegangen und haben gesagt, was sind genau die konkreten Vorwürfe? Und dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass die Verfehlungen, die die BaFin sagt, was eben vorhanden sind, wo Lizenzen erforderlich sind, dass entsprechende Lizenzen eben dann beantragt werden, auch erteilt werden. Und dann kann man das eben nachlegalisieren, so würde ich es jetzt mal nennen. Also auch diese Chance besteht. Ich bewerte das aber immer als relativ unwahrscheinlich, weil normalerweise sollte man es halt so machen, bevor man in den Markt geht, sollte man alle Lizenzen und alle Voraussetzungen erfüllen und dann eben diesen Markt ansprechen. Also was auf jeden Fall sein wird, ist, dass es, glaube ich, in Zukunft nicht mehr geht, dass Cake DeFi den Anschein erweckt, eben deutschsprachige Anleger aktiv anzusprechen durch deutsche Internetseite, durch deutschsprachige YouTube-Videos. Also ich glaube, das wird zumindest eingeschränkt werden müssen oder abgestellt werden müssen. Und ansonsten können natürlich auch weitere Folgen passieren. Und meine Erfahrung ist eben auch die, dass solche Eingriffe der Aufsichtsbehörden, nicht nur der BaFin, sondern auch der Finanzmarktaufsicht in Österreich beispielsweise, immer große Reputationsschäden für die Unternehmen bedeuten. Und dann kann eben, dann werden Gelder abgezogen, dann verliert ein Unternehmen Vertrauen. Und dann ist es halt manchmal oder häufig auch so, dann kann dadurch ein ganzes Unternehmenskonzept und Geschäftsmodell scheitern. Nicht, weil hier von vornherein Betrug geplant worden ist, sondern weil eben die regulatorischen, rechtlichen, juristischen Aspekte nicht beachtet wurden. Und das kann eben auch zu einem Untergang führen. Meine persönliche Einschätzung ist eben die, keinem Anleger ist zu raten, bei einer Plattform Staking, Lending oder Liquidity Mining zu betreiben, bei dem die BaFin ermittelt oder vor dem eben die BaFin warnt. Entweder macht man das direkt, also über seinen Ledger, eine Hardware-Wallet, über die Plattformen, aber immer, wenn man Intermediäre nutzt, also wenn man Anbieter nutzt für Staking, für Lending, Liquidity Mining, sollte man darauf achten, dass dieser Anbieter in seinem Heimatland, wo man eben ist, also in Österreich eine Lizenz der FMA Österreich, in Deutschland eine BaFin-Lizenz, die Kryptoverwahrlizenz ist sowieso EU-weit gültig. Also wenn Unternehmen in Deutschland lizenziert ist, kann das auch grundlegend auch in Österreich aktiv sein, weil es da das EU-Passporting eben gibt. Aber das muss vorhanden sein. Das heißt, ich würde hier immer prüfen, ist hier eine Lizenz vorhanden? dann würde ich hier Staking machen, aber nicht mehr bei unlizenzierten Anbietern. Und dieses regulatorische Komponenten, die werden ja in Zukunft nicht weniger werden, sondern sie werden sich massiv verschärfen. Und deswegen ist es auch die Aufgabe eines jeden Anlegers, vorab zu prüfen, bei was von einem Anbieter bin ich. Und ich bin eben der Meinung, ich begebe mich lieber in regulierte Hände, dann habe ich eine höhere Rechtssicherheit, auch sollte irgendwas sein, eine bessere Handhabung, als dass ich dann irgendwo gegen Anbieter in Singapur oder wo die teilweise domiziliert sind im Ausland Rechtsmittel ergreifen muss, was enorm schwierig sein wird.
Herr Miller, vielen Dank für dieses klare, aber ich denke auch sehr differenzierte Statement zu diesem Fall. Wir wollen jetzt abschließend das Ganze noch mal ein bisschen allgemeiner aufrollen. Sie haben einen tollen Artikel veröffentlicht, wo 8 Anzeichen für einen möglichen Betrug, also eine mögliche Scam-Plattform sozusagen aufgeführt sind. Und Herr Miller, ich würde Sie bitten, können Sie uns diese 8 Anzeichen vorstellen, wo Anleger mal grundsätzlich drauf achten sollten?
Genau. Also ich habe ja relativ viele Erfahrungen mit derartigen Systemen. Ich war auch schon mal bei Aktenzeichen XY ungelöst Betrugsspezial zum Thema Bitcoin eingeladen. Und ich habe ja gerade gesagt, also ein Anleger hat eben auch so eine eigene Selbstverantwortung, eine Due Diligence Prüfung zu erstellen. Und es gibt immer rote Flaggen. Und sobald eine dieser roten Flaggen, in dem Fall einer dieser 8 Punkte, auftritt, ist eben meine persönliche Meinung die, dass man dann eher die Finger weglassen sollte von einem derartigen Investmentsystem. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Kryptowährungen, sondern generell auf Devisenhandel, auf Aktienhandel, auf irgendwelche Multilevel-Marketing-Systeme, was es im Internet alles gibt. Und diese 8 Punkte sind eben erstens Impressum. Also schauen Sie sich bitte das Impressum genau an. Entspricht dieses Impressum eben auch den rechtlichen Anforderungen? Also ist dort die Rechtsform klar definiert, die Anschrift, die Telefonnummer, auch wer der Geschäftsführer ist? Und oftmals ist es eben so, dass teilweise Internetseiten überhaupt kein Impressum haben. Und das ist natürlich auch schon ein klares Warnsignal. Auch eine DSGVO, also eine Datenschutzgrundverordnung, diese Regularien sollten vorhanden sein und natürlich auch allgemeine Geschäftsbedingungen. Und wenn jetzt natürlich ein Unternehmen domiziliert ist in Hongkong, in Dubai, auf Bali, in Singapur oder in einem anderen Land, also in Übersee, dann sollte man schon auch ganz, ganz genau hinschauen, weil man hat eben in einem Haftungsfall beziehungsweise in Schadensfall schon ein großes Problem, dort eben auch rechtliche Schritte einzuleiten, weil ich mir natürlich viel leichter tue, jetzt das in Deutschland umzusetzen, als beispielsweise in Hongkong. Der zweite Punkt ist eben Zulassungen. Das habe ich ja schon gesagt. Also sind bei Trading, Brokerage oder Investmentsystemen entsprechende Zulassungen der Finanzaufsichtsbehörden, also der BaFin, der FCA, also der englischen Aufsichtsbehörde, der FMA in Liechtenstein, der FMA in Österreich oder der FINMA, der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht in der Schweiz, überhaupt vorhanden. Und leider ist es eben so, hier muss man auch nochmals gegenchecken, nämlich in der Unternehmensdatenbank der BaFin, ob diese Behauptung auch der Wahrheit entspricht. Weil ich habe jetzt sehr oft Fälle gesehen, da steht auf irgendwelchen dubiosen Investmentplattformen eben BaFin reguliert. Und wenn man dann bei der BaFin nachschaut, dann ist das Unternehmen dort gar nicht reguliert. Warum sollte jetzt auch irgendein Anbieter aus Panama bei der BaFin reguliert sein? Also das ist schon relativ unwahrscheinlich. Und wenn man bei der BaFin dann in der Unternehmensdatenbank, die öffentlich einsehbar ist, kann man den Unternehmensnamen eingeben, dann stellt man häufig fest, ja, das ist überhaupt gar nicht reguliert, das sind Fake News, das ist einfach eine Lüge. Auch hier macht die BaFin dann regelmäßig Warnmeldungen, dass eben ihr Logo missbraucht wird, ihr Name missbraucht wird. Also hier muss man auch genau hinschauen. Der dritte Punkt ist Handelsregister. Also immer mal auch ins Handelsregister schauen, ist das entsprechende Unternehmen, in das man oder bei dem man jetzt investieren möchte, also die Plattform, überhaupt im Handelsregister eingetragen und ist der Gerichtsstand auch korrekt angegeben und stimmen die handelnden Personen, die eben im Handelsregister stehen, auch mit den Personen überein, die im Impressum angegeben sind. Und das ist eben auch ganz wichtig beim Firmensitz im Ausland oder im Übersee in Bezug auf Haftung, Regulierung, Steuern. Und da stellt man oftmals fest, das sind einfach reine Briefkastenfirmen, reine Briefkastenadressen. Die handelnden Personen dahinter, das sind Avatare oder irgendwelche Strohmänner, die dort eingetragen sind. Oder ich habe es auch sehr häufig gesehen, da werden Firmennamen angegeben, im Impressum und die Firmen gibt es überhaupt nicht. Also da gibt es gar keine Eintragung im jeweiligen Handelsregister. Dann der vierte Punkt ist die Teamzusammensetzung. Also es gibt ja so über uns About Us-Seiten bei einer guten Internetseite beziehungsweise bei einer soliden, seriösen Internetseite, wo man mal so schauen kann, ja, wer sind denn überhaupt diese Geschäftsführer? Und da kann man ja eben auch mal schauen, gibt es von diesen Geschäftsführern dann Profile auf Plattformen wie Twitter, Facebook, LinkedIn oder Xing, also Business-Plattformen, gibt es diese Personen überhaupt? Weil ich sehe auch immer wieder, dass eben hier Avatare genommen werden, also irgendwelche Bilder von Businessleuten oder von Fotodatenbanken aus dem Internet herausgekopiert worden und dann Fantasienamen vergeben worden und dann eben so ein Betrugssystem aufgebaut wird mit Namen, die vertrauenserweckend sind, aber wo eben entweder ein Identitätsmissbrauch stattfindet, dass man jemanden mit Reputation missbraucht, dass der hier irgendwo im Team mit dabei wäre, oder reine Fantasiepersonen. Ja, ein weiterer Punkt sind dann der Punkt 5, die Google-Recherche. Also Google ist ja eine tolle Datenbank und ich stelle immer wieder mit Erschrecken fest, dass ich Zuschriften bekomme von geschädigten Anlegern, die in irgendwelche dubiosen Systeme investiert haben zu einem Zeitpunkt, wo man mit einer ganz einfachen Google-Recherche hätte schon mal abklären können, dass ja schon Warnmeldungen der Aufsichtsbehörden vorliegen, dass schon warnende Berichte auf Plattformen wie beispielsweise Trustpilot, also Trustpilot vorliegen, dass die Anleger ihr Geld nicht mehr erhalten und so weiter. Also auch das sollte man mal schauen, gibt es denn überhaupt schon Warnungen? Und das ist halt natürlich grob fahrlässig, wenn es schon Warnungen gibt, und das ist schon sehr häufig der Fall, dass man dann trotzdem noch in so ein System investiert. Ja, der sechste Punkt ist dann das Geschäftsmodell, also eine Plausibilitätsprüfung des Geschäftsmodells. Ich treffe immer wieder auf Investmentsysteme, die dann 0,3% am Tag versprechen oder ähnliches. Ja, wenn man das einfach mal hochrechnet, also 10% im Monat oder mit Zinseszins im Jahr 120% oder 200%, das sind eben Versprechungen, die überhaupt nicht plausibel sind. Und derartige Geschäftsmodelle haben eine exorbitant hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie eben auf reinen Umverteilungssystemen, also sogenannten Ponzi-Systemen, Schneeballsystemen, Pyramidensystemen basieren, wo eben die Gelder von unten nach oben umverteilt werden und irgendwann, wenn keine neuen Kunden mehr dazukommen, wenn keine neuen Kunden mehr gewonnen werden können, dann brechen diese Systeme eben zusammen. Ja, siebter Punkt ist dann Renditeversprechen. Also sobald Renditeversprechen in derartig hoher Renditeaussagen vorhanden sind, ist es immer ein gravierendes Warnsignal. In Kryptowährungen zu investieren, in Bitcoin, Ethereum und so weiter, da sind enorm hohe Renditen möglich. Das zeigt ja auch die Vergangenheit. Es sind aber auch enorm hohe Volatilitäten und Risiken vorhanden. Aber niemand kann hier Renditen versprechen. Also das ist einfach nicht möglich, beziehungsweise ist einfach unseriös. Und sobald eben Rendite im Krypto- oder Trading- oder Investment- oder Aktienbereich versprochen werden, ist das eben auch ein ganz, ganz gravierendes Warnsignal. Und für mich ist eben auch ein Ausschlusskriterium sogenannte Network-Marketing- oder MLM-Systeme. Also wenn gerade ein Kryptosystem die Ursprungsvision von Satoshi Nakamoto, also dem Schöpfer des Bitcoin, war ja die Disintermediation, also dass man Zentralinstanzen ausschaltet, weil es eben ein dezentrales System ist. Wenn man dann irgendwelche Systeme von Dritten empfohlen bekommt, aus dem Fußballverein oder von irgendwelchen Network-Marketern, das ist für mich immer ein gravierendes Alarmsignal, wo ich pauschal schon sage, immer wenn es im Zusammenhang steht mit Kryptowährungen, bitte Finger weg, weil derjenige bekommt natürlich für seine Weitervermittlung eine Provision und da werden einem dann sogenannte Referral-Links zugeschickt. Also mit dem Link kannst du dich dann auf der Website anmelden und von dem Geld, was ich dann einzahle, bekommt der Geld und es wird dann im Multilevel-Marketing-Bereich, also noch über mehrere Ebenen, immer weiter verteilt. Und hier ist es eben schon ein großes Problem in diesem Bereich der Investmentsysteme, die auf einem Multilevel-Marketing-System basieren, dass die Wahrscheinlichkeit eines unseriösen Systems exorbitant hoch ist. Ich möchte hier aber noch dazu sagen, ich möchte es mal differenzieren von Affiliate-Links. Also Affiliate-Links sind etwas ganz anderes. Wenn ich mit einer soliden Kryptobörse eine Kooperation mache, beziehungsweise mich für das Tippgeberprogramm anmelde und ich schicke dann den Link weiter und wenn mein Bruder sich da auch anmeldet, bekomme ich eine Provision. Das ist etwas vollkommen Seriöses. Also wenn die grundlegende Plattform auch seriös ist. Aber diese mehrere Ebenen, das umzuverteilen, das ist eben schon mit großer Vorsicht zu genießen. Und wenn so etwas eben mal passiert, dass man auf sowas reingefallen ist, sollte man immer Anzeige bei der Polizei erstatten, die nationalen Aufsichtsbehörden informieren, BaFin, FMA und so weiter. Und als dritten Punkt eben prüfen, ob die Beschreitung des Rechtsweges über einen spezialisierten Anwalt eben Sinn macht. Entweder zur Vorgehensweise gegen den Anbieter, den Initiator, oder eben gegen den Vermittler. Das heißt, wenn mir jemand so ein betrügerisches System weitervermittelt, dann habe ich auch die Chance, den in die Haftung zu nehmen. Auch hier ändert sich die Rechtsprechung derzeit sehr, sehr stark, weil das eben natürlich auch stark zu hinterfragen ist. Und ich treffe da immer wieder auf Personen, die hüpfen dann von einem Scam-System zum anderen und steigen dann wieder aus, steigen ins nächste ein. Und für mich ist es immer wieder ein großes Rätsel, wie man überhaupt auf derartige Systeme reinfallen kann. Und ich möchte hier auch mal mit einem Mythos bisschen aufräumen. Oftmals sagt man ja dann sehr schnell, ja, Gier frisst Hirn. Das ist nicht der Fall nach meiner Einschätzung. Also die Leute wollen nicht schnell Millionär werden, sondern viele Anleger, die auf derartige Systeme reinfallen, die stehen nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Das sind auch keine Multimillionäre oder das sind auch keine klassischen Kapitalanleger, sondern das sind Rentner oder Alleinerziehende, Personen im Geringverdienerbereich, und die, bei denen wird eben die Vision gelockt durch zwei Punkte, finanzielle Freiheit und passives Einkommen, also die Vision auf ein besseres Leben. Und dann wird denen, diesen Leuten, die sowieso nicht auf der Sonnenseite stehen, auch noch ihr letztes Geld, das sie haben, oder ihr geringes Einkommen, das sie haben, eben weggenommen. Und das bewerte ich eben als sehr, sehr verwerflich. Aber leider treffe ich auch auf immer wieder Fälle, wo jemand, der gut betucht ist, 400.000 Euro, 800.000 Euro, 600.000 Euro oder teilweise 50.000 Euro die gesamte Altersvorsorge in so ein System investiert. Und das ist auch eben ganz, ganz großes Problem.
Herr Miller, vielen Dank für diese Punkte, die, Sie haben es ja richtig gesagt, ganz allgemein wichtig sind. Also jetzt nicht nur Krypto-Plattformen betreffen, sondern auch allgemein Unternehmen, ja, Geschäftsmodelle, Websites, wo man einfach vorsichtig sein sollte. Also vielen Dank für diese Punkte. Vielleicht noch ein Aspekt. Jetzt merkt man natürlich grundsätzlich, Herr Miller, dass Sie positiv sind hinsichtlich Kryptowährungen. Wir haben vor einer Weile schon mal ein Video veröffentlicht. Wir blenden es hier mal ein, wo wir dieses ganze Thema sehr kontrovers diskutieren gelassen haben. Roman Rehr, der auch als Blocktrainer bekannt ist, versus sozusagen Professor Dr. Peter Bofinger. Also wir verweisen mal gerne auf das Video für alle, die sich überhaupt mal so ein bisschen mit dem Thema Kryptowährung Bitcoin auseinandersetzen und vielleicht hier auch mal so ein Streitgespräch hören wollen. Schaut doch gerne mal bei dem Video vorbei. Und was ich jetzt an der Stelle auch schon ankündige, wir werden noch ein weiteres Video mit Herrn Miller veröffentlichen, wo es dann so ein bisschen um Ausblick geht, Jahr 2022. Wie könnten sich die Kryptowährungen entwickeln? Also wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal hier abonniert und dann auch beim nächsten Video mit Herrn Miller mit dabei seid. Herr Miller, ganz großes Dankeschön nochmal an Sie, dass Sie heute mit dabei waren, und bis zum nächsten Mal.
Sehr, sehr gerne. Viele Grüße.